Schlagerradio Podcast.
Der Gast in dieser Folge steht unter der Überschrift Ich trage einen großen Namen, der lautet nämlich Hallervorden. Der Papa ist Dieter, einer der besten deutschen Schauspieler. Sohn Johannes wurde 1998 geboren und spielte schon mit 13 Jahren im Schlossparktheater seines Vaters. Jetzt hat er sein eigenes Haus. Herzlich willkommen, Johannes Hallervorden.
Freue mich sehr, hallo.
Johannes, mit 26 Jahren schon Intendant des Theaters am Frankfurter Tor in Berlin. Tja, was soll denn da noch kommen?
Ja, mal gucken, weil ich bin ja auch erst 25, deswegen kann bis ich 26 bin natürlich einiges noch kommen.
Also im 26. Lebensjahr.
Ja.
Genau. Na, sag mal, ist das für dich sozusagen der Start in die Selbstständigkeit? Papa hat es ein bisschen länger gedauert, dass du sagst, okay, irgendwann mal ein größeres Haus und ich übernehme irgendwann Schlossparktheater oder so. Das ist das Training sozusagen.
Nee, das ist kein Training, das ist auch kein Start in die Selbstständigkeit. Das ist eine saubere Selbstständigkeit mit einem eigenständigen Theater, mit einem Spielplan, der außergewöhnlich ist, möchte ich sagen, für ein 99-Plätze-Theater. Und ich bin niemand, der in Konkurrenzverhalten gerne verfällt. Aber ich sage mal, wir können mit der Qualität, die wir bieten, den großen Bühnen Berlins durchaus Paroli bieten.
Okay, also wenn du sagst, außergewöhnlich in der Auswahl der Stücke, warum?
Wir sind ein 99-Plätze-Theater. Das ist sehr, sehr klein, aber die Theaterproduktionen, die wir machen, da sorge ich immer dafür, dass die bestmögliche Qualität auf die Bühne gebracht wird. Ich mache eine sehr feinfühlige Stückauswahl, denke mir dabei immer, was würde ich als Zuschauer denn selber auch gerne sehen? Und nach diesen Parametern und Kriterien, genau, ja. Mache ich den Spielplan und stelle ein tolles Kreativteam zusammen und scheue weder Kosten noch Mühe, die Produktionen so hochwertig wie nur möglich zu gestalten. Und ein 99-Plätze-Theater in Berlin, das nicht subventioniert ist und einen Spielplan in der Schlagzahl an Neuproduktionen bietet mit der Qualität, ist mir ansonsten nicht bekannt. Und da freue ich mich, dass wir da in diese Marktlücke reingegangen sind.
Der Mann ist von sich überzeugt. Besser ist es. Es gibt ein neues Stück, kommen wir später noch dazu. Das heißt Kunst. Das habe ich zum Beispiel mal am renommierten Renaissance-Theater gesehen. Also große Stücke, populäre Stücke bei dir auf der Bühne. Inwieweit, und es muss natürlich auch ein bisschen so um das Verhältnis zum Papa gehen, bei dem Namen keine Frage, inwieweit ist Papa eigentlich Vorbild?
Das Thema vermeide ich eigentlich ja grundsätzlich ganz gerne.
Das geht nicht.
Ja, das dachte ich mir schon, habe ich befürchtet. Nee, also Vorbild nicht. Also ich sag mal, wir reden miteinander, wir stimmen uns natürlich auch manchmal ab. Ich habe, was ich lernen konnte aus meiner Zeit im Schlossparktheater, wo ich ja auch lange drei große Abteilungen mit Marketing, Vorderhaus und Gastspielbuchung geleitet habe, habe ich mir sehr viel mitgenommen, was ich gelernt habe. Aber genauso habe ich eben auch von Dingen gelernt, wo ich sage, na, das macht man vielleicht besser anders.
Zum Beispiel?
Das werde ich garantiert nicht öffentlich verraten.
Also ich kann mir ja vorstellen, so ein Name, ein bekannter Name ist ja Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite kann man sich vorstellen, das öffnet Türen. Auf der anderen stelle ich mir vor, Kritiker schauen da nochmal ganz besonders hin.
Ja, das trifft es ziemlich genau. Ich sage auch immer, der Name kann mir die Tür öffnen, aber ob ich in dem Raum dahinter bleibe, metaphorisch weitergesprochen, das hängt einzig und allein von der Qualität meiner Arbeit ab. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das Publikum bisher mich noch mitträgt und ich hoffe, dass das auch so bleibt.
Ich habe dich im Schlossparktheater vor einigen Jahren mal gesehen und den Hörern fällt es vielleicht auf, deine Stimmlage. Das ist wie der junge Dieter Hallervorden. Also das liegt quasi in den Genen. Ich finde es verblüffend. Bist oft darauf angesprochen worden?
Ja, ungefähr 8-mal am Tag. Und ich möchte dem nächsten Zuschauer, der mich anspricht, darauf möchte ich eine Warnung aussprechen. Nein, es ist wirklich, also das ist wirklich lästig, weil ich denke mir, das ist ja nichts Besonderes.
Ja.
Kinder klingen oft wie ihre Eltern. Wenn man ans Telefon geht beispielsweise, dann weiß man nicht, ist es jetzt der Vater oder der Sohn oder die Mutter und die Tochter. Mhm. Das ist bei vielen, vielen Familien so, möchte ich den Zuschauern hiermit zurufen und das ist vielleicht auch nicht das Angenehmste, wenn man ständig darauf angesprochen wird. Darüber sind sich leider eben viele nicht so richtig im Klaren.
Ich weiß, aber das gehört nun mal klar zum Lebenslauf und zur Vita. Und ohne den Hintergrund wärst du vielleicht auch nicht so populär. Muss man auch sagen, ehrlicherweise, oder?
Ja, das ist möglich. Auf der anderen Seite habe ich eben auch entsprechend viel gedreht und habe, was ich kann, dem Theaterpublikum präsentiert und wenn das so schlecht gewesen wäre, dann hätte es ja auch so nicht funktioniert.
Ja. Du bist in Frankreich groß geworden, in der Bretagne. Da weht ein steifer Wind.
Das stimmt.
Weht der steife Wind oder wehte der steife Wind auch so in der Erziehung der Eltern? Waren die Eltern streng?
Nein, überhaupt
nicht. Nee?
Nee. Das kann ich nicht behaupten. Also ich bin Bretonin durch und durch, mag dort auch den steifen Wind, aber in der Erziehung halte ich von steifem Wind außerordentlich wenig.
Ja, also alles easy going.
Das kann man sagen.
Was ist das Wichtigste, was hast du bei 25, mein Sohn ist 29, kann man es auch fragen, was hast du mitgenommen quasi auch in der Erziehung und dem Leben in Frankreich? Du bist ja teilweise in Frankreich groß geworden, was dir heute noch nutzt?
Na, ich bin ja nach wie vor auch sehr gerne dort in Frankreich.
Ihr habt da ein Haus, glaube ich.
Ne? Ja, und ich mag einfach diese Lebensart. Das gibt mir manchmal, wenn ich gestresst bin oder genervt auch einfach, ja. Weil das ist ein Beruf, den ich mache, der durchaus auch mal, manchmal hat man überhaupt nichts zu tun und manchmal fünfmal zu viel. Nicht? Und das ist durchaus diese Lebensweise, die ich dort erlebt habe, die gibt mir manchmal die notwendige Gelassenheit, um darüber hinwegzuschauen und zu sagen, ach, ist eigentlich alles gut.
Vive la France.
Oder so.
Ja, das heißt, dem Franzosen sagt man ja nach, das gute Essen, den guten Wein. Das heißt, du bist du nicht abgeneigt?
Bin ich überhaupt nicht abgeneigt, nein. Also ich koche selber leidenschaftlich gerne. Allerdings beim Trinken ist es so, dass ich leider Gottes seit ein paar Jahren absolut keine Fructose, sprich keinen Fruchtzucker vertrage. Also Wein fällt leider weg und wird dann durch Bier ersetzt.
Okay, na gut, da ist kein Fruchtzucker drin, da ist Malz drin. Ja. Und Hopfen und Malz ist hoffentlich nicht verloren. Wie ist das? Und das interessiert mich natürlich. Ja, ich meine, mein Sohn, der ist jetzt ein bisschen älter als du. Der hat mit Radio gar nichts am Hut. Ja, das wäre so, als würdest du Buchhalter werden und du wolltest, glaube ich, mal was ganz anderes eigentlich machen. Guckt man sich so die Filme von Papa als Kind an und sagt, oh, interessant, oder gibt es da gar keinen Bezug? Es gibt ja Kinder von Schauspielern, die sagen, naja, was der früher gemacht hat, ist mir eigentlich vollkommen egal.
Nee, ich habe die Filme so gut wie alle oder alle gesehen, selbstverständlich. Ja. Ich mag die Filme auch und ja, ich mache jetzt mein Ding. Ne?
Ja. Ist das, ich meine, dein Vater hat in jüngeren Jahren, 70er Jahre, bin ich mit groß geworden, Nonstop Nonsense zum Beispiel gemacht, so eine Klamauk-Reihe. Wäre das auch was für dich? Oder ist das eigentlich aus der Zeit gefallen heutzutage?
Nein, ich glaube, Humor ist niemals aus der Zeit gefallen. Ich finde den Begriff Klamauk furchtbar, weil er etwas Abwertendes hat.
Stimmt.
Ich sag mal so, das ist mir wichtig an dem Punkt zu sagen, jemanden auf der Bühne oder im Film, vor einem Film, zum Weinen zu bringen, ist viel einfacher, als jemanden zum Lachen zu bringen. Leute zum Lachen zu bringen, das ist eigentlich die hohe Kunst. Absolut. Das ist das, was anspruchsvoll ist. Und das andere wird als anspruchsvoll aber betitelt. Schauspielerisch gesehen ist es viel komplizierter, jemanden zum Lachen zu bringen, als zum Weinen.
Ja, komischerweise, bei den Oscars kriegen immer die einen Oscar, die meist irgendwie eine tragische Rolle spielen, ne? Also ja, die wenigsten Komödianten.
Es wird einfach auch mehr anerkannt.
Ja.
Das muss man einfach sagen. Dabei muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich traurig in die Kamera gucke und ein Saxophon leise im Hintergrund eine traurige Melodie dudelt, ist es leichter, dass jemand anfängt zu weinen, als wenn ich sage, ich muss jetzt hier dreimal hinfallen und Leute zum Lachen bringen damit. Das ist alles eine Frage des Timings. Und das ist unfassbar viel schwerer herzustellen. Wobei ich sagen muss, ich mag es, grundverschiedene Sachen zu machen, vor der Kamera oder eben auch auf der Bühne. Und das, glaube ich, spiegelt sich auch ein bisschen in meinem Spielplan wieder, weil das völlig unterschiedliche Dinge sind. Ein Kabarettprogramm ist auf dem Spielplan,
ja.
Dann ist auf dem Spielplan Literatur mit Gut gegen Nordwind und Aller sieben Wellen. Jetzt kommt als nächstes ein moderner Klassiker eben mit Kunst, ist auch eine Komödie, aber durchaus mit etwas Tiefgang. Zu Weihnachten haben wir gemacht und machen wir nächstes Jahr auch wieder eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens als szenische Lesung, also absolute Weltliteratur. Und so macht es mir eben Spaß, wirklich verschiedenste Dinge zu machen. Und das finde ich eigentlich für jeden Schauspieler wichtig.
Also ersetzen wir Klamauk durch Komödie?
Meinetwegen können wir Klamauk gerne auch durch Komödie ersetzen.
Ja, die Ausgangsfrage war ja mal, ob du dir sowas vorstellen könntest, sowas auch zu machen.
Genau, da wollte ich irgendwann auch wieder zurückkommen drauf. Naja, wie gesagt, ich bin jemand, der es vielseitig mag. Ich würde es jetzt aufgrund meiner künstlerischen Entwicklung nicht besonders für clever halten, wenn ich jetzt eine Serie wie Nonstop Nonsense machen würde. Das würde ja nur die Leute bekräftigen, die sagen, ja, guck mal, genau wie sein Vater, was ich nicht mehr hören kann.
Ja, das glaube ich gerne. Und das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, bis man da so rausgewachsen ist. Ich kann das aber sehr gut nachvollziehen.
Es gibt auch Leute, die eben auf mich zukommen und genau das Gegenteil sagen. Mensch, es ist ganz anders und sie haben ihre ganz eigenen Weg gefunden. Und das freut mich, das berührt mich dann. Das ist was Besonderes einfach.
Zu studieren kam für dich nie in Frage. Dir ist quasi das Schauspiel in die Wiege gelegt worden, kann man so sagen?
Finde ich nicht. Schauspiel ist etwas, was man lernen muss. Das kann man, das ist nichts, was angeboren ist oder, also man kann es durch Beobachtung sehr gut lernen und natürlich musste ich dann entsprechend bei einer sehr guten Schauspiellehrerin Unterricht nehmen. Also ich habe meinen Beruf durchaus gelernt, aber ein klassisches Studium habe ich nicht gemacht.
Mein Vater hat immer gesagt, mit den Augen stehlen, stimmt das? Also sich Sachen abgucken, wie macht der das?
Ja, das hat ganz viel mit Technik zu tun. Gerade was eben Komödie angeht, Rhythmus, das ist etwas, das muss man beobachten und aufsaugen, tatsächlich, glaube ich. Es gibt natürlich auch Naturtalente, klar, aber das sind seltene Fälle.
Also, es gibt ja Schauspielerinnen wie Katharina Wackernagel zum Beispiel, große deutsche Schauspielerin, die hat nie eine Schauspielschule besucht.
Ja, gibt es, wie gesagt. Also ich habe gerade auch bei Kunst jemanden im Ensemble, der ist hauptberuflich Arzt, Daniel Wobetzki.
Ja.
Und hat aber eben jahrelang Theater gespielt und mit mir auch im Schlossparktheater Charlies Tante zusammengespielt. Mhm. Und den habe ich jetzt eben wieder geholt für Kunst, ein durchaus anspruchsvolles Stück und er macht seinen Job hervorragend.
Man merkt gar nicht, dass er hauptberuflich Arzt ist.
Nein, das würde man nicht denken. Man würde denken, ah ja, ist ein ausgebildeter Schauspieler, ja. Natürlich.
2016
gibt diese Leute.
Absolut. 2016 ging es für dich in Stuttgart los, wenn ich mich nicht täusche, in Harold and Maude. War das eigentlich mal wichtig für dich zu sagen, ich bin jetzt mal 700 Kilometer weit weg vom Vater?
Nö, hätte ich auch in Urlaub fahren können.
Das ist eine gute Antwort.
Nee, also ich habe eine Anfrage gekriegt und habe mich über die Anfrage gefreut. Das Vertrauen von damaligen Intendanten Manfred Langner dort, der mittlerweile in Trier ist am Theater. Und habe mich einfach über die Aufgabe gefreut, über die Arbeit. Und ja, irgendwo muss man ja auch sein Geld verdienen. Das war damals meine Arbeit.
Ja.
So, also da spielt schon ein bisschen Freude mit, ja.
Und wenn du im Schlossparktheater spielst, Papa führt Regie, du auf der Bühne, wie ist denn das so? Also ich kann mir vorstellen, mein Sohn hat hier mal gearbeitet, da gab es immer eine mächtige
Zoff. Der führt ja nicht Regie.
Er führt nicht Regie?
Nein.
Ja, also okay, wenn er dann sagt, das hat mir nicht so gut gefallen. Also ich kann mich erinnern, wenn das Kind in der gleichen Firma arbeitet, ist immer irgendwie schwierig. Ist das bei euch nicht so gewesen?
Kein Kommentar. Ich sag nur, ich habe mittlerweile mein eigenes Theater.
Ja, das ist gut.
Das ist vielleicht der beste treffende Kommentar.
Und da bist du der Chef und lässt dir nicht reinreden.
Doch, ich lasse mir gerne konstruktiv reinreden. Ich bin immer dafür, dass alle ihre Ideen einbringen und äußern. Letzten Endes entscheide ich das. Aber wenn jemand einen besseren Vorschlag hat, bin ich dafür immer sehr, sehr offen.
Würdest du sagen, dass du durchsetzungsstark bist, charakterlich?
Wenn ich was will und ich die Möglichkeit habe, es zu erreichen, dann tue ich das auch.
Ja.
Also wenn ich mich in ein Projekt verbeiße, wie zum Beispiel bei Kunst, das ist ja nun für ein 99-Plätze-Theater, für so ein kleines Haus, eine absolute Ehre, dieses Stück überhaupt spielen zu dürfen. Natürlich war das nicht so einfach. Da freue ich mich wirklich wahnsinnig. Und ich mache jetzt als nächstes danach wahrscheinlich, wir schreiben es gerade und es wird wahrscheinlich gut, deswegen werden wir es auch produzieren, einen Abend mit den Liedern von Frank Sinatra. Und das ist auch etwas, womit ich eine Idee, wo ich mich im Kopf drin verbissen habe und sage so, ja. Und das will ich jetzt richtig gut haben und dahin bringen, dass es funktioniert. Und das ist dann wiederum das Nächste. Also ich versuche meine Ideen, so gut es geht, eben auch schnell umzusetzen.
Wer singt an diesem Abend mit Frank Sinatra?
Ja, ich.
Du bist Frank Sinatra.
Ich bin nicht Frank Sinatra, ich singe die Songs von Frank Sinatra.
Ah, okay. Und wer singt die weiblichen Songs, also Nancy Sinatra?
Die wird es wahrscheinlich in dem Programm nicht so geben. Nicht geben, weil ich nämlich schon eine vierköpfige Liveband bezahlen muss und damit die Ticketpreise nicht exorbitant hoch werden, muss man eben gucken, was möglich ist und was eben nicht. Also zwei Sänger wird unbezahlbar.
Na, nach dem, was du alles sagst, freue ich mich besonders auf My Way.
Ja, sehr schön. Jetzt aber erstmal Kunst.
Bist du eigentlich noch aufgeregt, wenn du auf der Bühne stehst, bei dir oder in einem großen Haus mit ein paar hundert Plätzen?
Nee, also das hat sich eigentlich ganz gut gegeben. Natürlich vor Premieren hat man natürlich Lampenfieber, eine gewisse Nervosität. Aber bei mir im Theater ist es so, ich mache die Bar mit, ich mache die Abendkasse mit.
Ja.
Ich lasse die Leute rein, ich begrüße die. Also da ist gar keine Zeit dafür, jetzt groß aufgeregt zu sein. Und ich hatte früher ganz, ganz schlimmes Lampenfieber, bis ich irgendwann an den Punkt gekommen bin zu sagen, ja Moment mal, was passiert denn, wenn es schief geht? Die werden mich ja nicht mit Mistgabeln und Fackeln jagen, sondern höchstens ein bisschen traurig rausgehen. Und wenn was schief geht, was ist dann das Schlimmste, was man machen kann? Zu sagen, oh, es ist jetzt ganz schief gegangen und die Fassung zu verlieren. was ist das Beste, was man machen kann? Eine lustige Situation draus zu machen.
Genau.
Das heißt, wenn was schief geht, souverän mit der Sache umgehen und weitermachen. Und möglichst doch den Leuten dabei einen Spaß bereiten, weil sie gesagt haben, oh, da ist gerade was schief gegangen und das ist ja selten, das haben wir jetzt live erlebt sozusagen. Also ich habe ganz selten erlebt, dass Dinge wirklich schief gehen. Aber wenn das passiert ist, ich dachte zum Beispiel jetzt, ich hatte mal einen Kurzschluss, es war noch im Schlossparktheater, 12 Minuten lang, ja, dann haben wir eben das Beste draus gemacht.
Wie, du hattest 12 Minuten?
12 Minuten Blackout. Lang nichts. Also das Saallicht ging, aber das Bühnenlicht war aus und.
Ach so, also wirklich, also nicht der Kurzschluss im Kopf, sondern wirklich ein elektrischer Kurzschluss.
Elektrischer Kurzschluss. Ach so. Ja, ja,
ja.
Da ging überhaupt nichts mehr.
Dann habt ihr einfach da gestanden, okay, jetzt machen wir Pause und wir sehen uns gleich wieder.
Nee, nee, ich hab den Leuten 12 Minuten irgendwas erzählt. Also was weiß ich auch nicht mehr, aber ich habe den Leuten 12 Minuten irgendwas erzählt.
Toll. Und was ist das Lustigste, was dir passiert ist mit so einem Blackout im Kopf?
Da stand ich tatsächlich mal, das ist gar nicht lange her, das Licht geht an. Da musste ich wirklich sagen, also ich kann meinen Text, aber ich habe keine Ahnung, welche Szene jetzt dran ist. Wusste ich wirklich überhaupt nichts mehr.
Aber also ich kenne sowas aus dem Radio, hast einen Blackout und diese Sekunden kommen dir vor wie Minuten.
Ja.
Ist das auch so bei dir, ja?
Das ist normal. Ich glaube, das ist bei jedem so. Hm. Das ist bei jedem Menschen, weil jetzt von der Psychologie her betrachtet, es rattert ja so stark alles Mögliche im Kopf durch. Tausende Möglichkeiten werden durchgegangen und aufgrund dieser vielen Gedanken kommt es einem natürlich länger vor.
Gab es nicht auch mal eine Aufführung, wo ihr ein Teil zweimal quasi gespielt habt und das Publikum sich gewundert hat, das haben die doch gerade schon mal erzählt vor 2 Minuten?
Ich habe das tatsächlich schon mal erlebt, dass man in so eine blöde Schleife reingekommen ist. Aber tatsächlich glaube ich so, dass das Publikum es noch nicht gemerkt hat, sondern es eher einfach wie eine Doppelung aussah, also wie eine gewollte Doppelung. Mhm. Aber das ist mir tatsächlich schon mal mit 2 Kollegen passiert und wir haben uns komplett ratlos auf der Bühne angeguckt und wussten alle 3 nicht, wo sind wir in diese Schleife reingeraten. Und wie ist das passiert? Es wurde dann von der Seite von der Kollegin reingegeben, Telefon. So, bis dann irgendwann mein Kollege verstand, er müsste jetzt an der Stelle, anstatt das zu wiederholen, was er schon gesagt hat, ans Telefon gehen. Aber ansonsten ist das eher eine Horrorvorstellung als etwas, was real passiert. Also ich habe das erst einmal erlebt, dass es in so eine schlimme Schleife gekommen ist.
An den großen Theatern, früher Schiller-Theater und wie sie alle hießen, gab es ja Soufflöse. Sowas habt ihr nicht, ne?
Sowas gibt es heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Echt? Also sowas gibt es nur noch in Ausnahmefällen. Ja. Wenn man wirklich weiß, okay, wir haben einen Schauspieler dabei, der kann seinen Text wirklich nicht mehr so gut auswendig lernen und sowas, dann
die saß in der Muschel.
Passiert das schon.
Und dann hat dann einfach das Buch mitgelesen und dann.
Ja, meistens an Theatern, die eben keine Souffleursklappe haben, sitzen die am Rand.
Ja.
Aber sowas gibt's. Also ich habe noch nie mit Souffleur gespielt.
Ich auch nicht. Ich habe auch noch nie.
Mein Vater glaube ich auch nicht tatsächlich. Nee.
Aber mein Eindruck ist, immer wenn ich ins Theater gehe und dann kommt mal so ein Anführung Blackout, die Leute gutieren das, weil sie irgendwie das Gefühl haben, hey, da stehen ja wirklich Menschen auf der Bühne.
Was außergewöhnlich ist.
Genau. Ja, das und macht es menschlich, ihr seid keine Sprechmaschinen. Ja? Nobody is perfect.
Ja, so ist es. Live ist live und manchmal geht eben was schief. Die Aufgabe sollte aber immer sein, es zu vermeiden.
Ja. Und die Eingangsfrage war ja Lampenfieber. Ist das heute so, wenn du auf die Bühne gehst, nach dem Motto, ich habe es jetzt schon so oft gemacht, mit dem 13. Lebensjahr zum ersten Mal, das ist so, als wenn sich andere Schuhe zubinden oder?
Naja, also ich glaube übrigens, ich war 12, ich bin mir aber selber gar nicht
mehr so sicher. Nicht so,
das
so,
ist
so,
auch
so
völlig so egal. Ja. Schuhe zu binden, nee, also.
Oder als ob ich jetzt, jedes Mal was E-Mail schreibe oder so, ja, also.
Es ist für mich ein Arbeitsvorgang. Mhm. Ich würde es jetzt nicht so niedrig ansetzen wie eine E-Mail schreiben, aber es ist natürlich ein Arbeitsvorgang. Ein Arbeitsvorgang, der mir durchaus Spaß machen kann und meistens es auch tut.
Ja.
Aber natürlich ist es ist meine Arbeit. Also es ist jetzt nicht, dass ich jeden Tag freudestrahlend zur Arbeit renne und sage, ja, jetzt hier gehe ich. Es gibt auch Tage, da sage ich, oh, jetzt wäre ich aber lieber im Bett geblieben. Wie jeder ganz normale Mensch, der arbeiten geht, ich habe auch zum Teil ein bisschen als Übersetzer gearbeitet. Da gibt es auch Tage, da habe ich mehr Lust drauf, Tage, da habe ich weniger Lust drauf. Und genauso ist es eben auch mit Bühne. Das ist eben für viele Leute etwas Abstraktes und deswegen denken wir, ja, die gehen jetzt hier auf die Bühne, haben Spaß. Es gibt auch Tage, jeder Mensch hat auch mal schlechte Phasen, jeder sitzt auch mal depressiv in der Ecke und an solchen Tagen ist es natürlich besonders schwer, eine Komödie zu spielen, die Leute zum Lachen zu bringen. Das muss man auch mal sagen. Das ist in unserem Beruf auch manchmal nicht so einfach, dann hochzukommen, sag ich mal. wenn es einem auch mal nicht gut geht. Aber meistens habe ich Spaß. Das wollte ich zusammenfassend sagen.
Ich darf dir und den Hörern verraten, für einen Radiomoderator ist das nicht anders. Ja, die Kollegen vom Morgen sitzen teilweise da, haben Bauchschmerzen, ja, den Kopfschmerzen, denen geht's nicht gut, Stress zu Hause. Aber im Radio, da muss es klingen.
Da muss es immer fröhlich klingen,
ja, und klar.
Positiv.
Ja, aber da muss man sich dann zusammenreißen. Und ich habe mal gelernt, mir hat mal jemand gesagt, scheißegal, was zu Hause oder in deinem beruflichen Umfeld passiert, als Schauspieler, da sitzen 99 Leute oder 900 Leute im Saal, die haben dafür bezahlt und die erwarten ein super Stück und ein manchmal bei einer Komödie gut gelernten Schauspieler, und denen ist das vollkommen egal, ob du Stress hast.
Ne? Ja, das ist auch klar. Und das ist ja auch unser Job.
Also professionelle Haltung.
Ich kann da lustig sein und mir einen selber ablachen auf der Bühne und was weiß ich was machen. Und an Tagen, wo es mir eben nicht gut geht, mich danach eben wieder verziehen. Und an anderen Tagen habe ich selber so einen ungeheuren Spaß, dass es kaum zu beschreiben ist. Mhm. Aber ich sag mal so, nach unten hin darf das nie einen Unterschied bedeuten. Ob es einem gut oder schlecht geht, das darf das Publikum niemals sehen. Das ist völlig klar.
Mit 25 Intendant werden viele sagen, meine Güte, der Junge ist zielstrebig, mit 12, 13 zum ersten Mal auf der Bühne gestanden. Papa, das große Vorbild, Dieter, war das von dir auch mal so angedacht nach dem Motto, irgendwann, da werde ich mal Intendant, da werde ich das auch machen?
Für mich war immer schon klar, dass ich ein eigenes Theater leiten wollte. Und ich hatte vor Corona schon nach Räumen gesucht und hatte dann auch was ganz Interessantes gefunden. Nur dann kam ja nun eine wirklich ziemlich blöde Zeit und ich war sehr froh, dass ich den Mietvertrag damals noch nicht unterschrieben hatte. Und dann in der abklingenden Corona-Zeit, das war noch im Januar 22, da hatten wir ja schon noch sehr damit zu kämpfen, habe ich eben davon erfahren, dass dieser Raum frei wird. Und habe ich mich eben mit der Dame Intendantin da zusammengesetzt und wir sind dann übereingekommen, dass sie mit einer sehr schönen Ablösesumme das Theater an mich dann abgibt. Und ich habe auch einen Mietvertrag dann direkt unterschrieben, noch im März 22, und im Mai 22 habe ich schon aufgemacht. Man muss natürlich wissen, so ein Theater plant sonst mit einem Jahr Vorlauf, einem Dreivierteljahr. Das mit den 2 Monaten, das war richtig ordentlich. Wir haben richtig rangeklotzt, aber es hat funktioniert. Also für mich war schon immer klar, dass das ist, was ich machen möchte. Nicht in Anführungsstrichen nur zu spielen, sondern eben noch den Spielplan selbst zu gestalten, meinen Geschmacksstempel aufzudrücken und dem Publikum das zu präsentieren, was ich für qualitativ hochwertig halte und was ich für gute, niveauvolle Unterhaltung halte. Das ist immer mein Ziel, zu sagen, das würde ich gerne selber gesehen haben, das wollte ich schon immer machen.
Du qualifizierst dich quasi jetzt schon für das Familienerbe, für die Häuser in Berlin, Schlosspark, Theater und Dessau.
Das entscheiden andere.
Die anderen, das heißt der Papa dann. Oder die Frau oder die Familie, wie auch immer. Theater am Frankfurter Tor, ich habe das mir mal angeschaut, ein halbes Jahr her, und ich war so baff, komm da hin, da sitzt du vorne an der Kasse. Habe ich ja eigentlich selten erlebt, dass der Hauptdarsteller, der Intendant, selber an der Kasse sitzt. Und das fand ich so unfassbar sympathisch. Die meisten würden ja sagen, meine Güte, ich als Intendant würde mich doch da nicht an die Kasse setzen. Das war für dich nie ein Thema, nie ein Problem?
Nee, ich habe im Theater so gut wie jede Position schon mal bekleidet. Ich habe ja, wie vorhin schon erwähnt, im Schlossparktheater 3 Abteilungen geleitet und insbesondere auch das Vorderhaus. Das ist nun mal, dass der erste Eindruck, den Zuschauer vom Theater gewinnen, ist nun mal, wie wirst du an der Garderobe begrüßt? Sind die Leute an der Bar freundlich? Wie ist der Einlass? Ist alles bequem? Steht man lang Schlange oder kommt man bequem durch? Das sind ganz essentielle und wichtige Dinge. Und da lege ich ein besonderes Augenmerk drauf. Deswegen stehe ich auch selber gerne vorne. Erstens aus dem Grund, um die Abläufe so zu optimieren, wie ich sie mir als Gast selber vorstellen würde, idealerweise. Und zweitens mal, ich bin einfach gerne ein guter Gastgeber. Ich liebe es, den Leuten Getränke zu machen, die Karten selbst zu abzureißen oder eben auch auszudrucken. Und kleiner Tipp an der Stelle, wenn jemand unser Haus besucht, wir haben was Kleines Besonderes entdeckt. Das ist nichts Aufwendiges, aber es wertet es unglaublich auf. Ich möchte den Gin Tonic empfehlen.
Werbung in eigener Sache. Auch Gin Tonic zu machen ist eine Kunst, und Kunst heißt ein neues Stück, das bei euch im April startet. Kunst ist ein Theaterstück, das ich vor gefühlt 10 Jahren mal im Renaissance-Theater erlebt habe. Ein Klassiker der Bühne, Es geht, um mal ein Zitat zu bringen, um weiße Scheiße, um ein Bildnis, das verdammt teuer war. Ich glaube 40.000 oder 80.000 Euro, auf dem man aber nicht sieht, außer weiß.
Ja, wir sprechen von 100.000. Wir nennen keine Währung tatsächlich.
Ja.
Das Stück ist etwas ganz Besonderes. Habe ich ja vorhin eingangs schon erwähnt, dass ich besonders stolz bin, mit einem 99-Plätze-Theater dieses Stück überhaupt aufführen zu dürfen. Die deutschsprachige Erstaufführung war an der Schaubühne. Mhm. Diese Inszenierung ist dann, soweit ich das verstanden habe, laut meinen Recherchen ans Renaissance-Theater rübergegangen. Derzeit wird es in seltenen Fällen noch vom Berliner Ensemble ab und zu gespielt, aber nur 3-4 Mal im Jahr. Von denen haben wir dann eben auch die Erlaubnis gekriegt, es trotzdem in Berlin auch spielen zu dürfen. Also einen großen Dank ans Berliner Ensemble an der Stelle. Das Stück ist deswegen besonders, weil es relativ zeitlos funktioniert, oberflächlich die Frage behandelt, was ist Kunst, aber eigentlich, was ist Freundschaft, wie sind diese Menschen, wie hängen die psychologisch zusammen und wie zerbrechen sie am Beispiel dieses Bildes.
Über eine Geschmacksfrage.
Über eine Geschmacksfrage tun sich die schlimmsten Abgründe auf und es ist bitterböse und komisch zugleich. Ja. Die Autorin Jasmina Reza, die damit ja einen Welterfolg hat, in über 40 Sprachen übersetzt ist das Stück gelaufen. Auch ausgezeichnet mit dem Prix Molière für diejenigen, die sich mit der Pariser Theaterszene auskennen, also wirklich hochdotiert. Und der ist es gelungen, einen so großartigen Sprachrhythmus, eine so großartige Pointenführung damit zu machen. Also ich habe selten ein Stück erlebt, wo man so wenig streichen musste oder Sachen rausnehmen. Wir spielen es relativ 1:1, wir spielen es temporeich und wir haben jetzt schon einen solchen Spaß, dass ich mir sicher bin, dem Publikum wird es auch Spaß machen.
Wenn die Autorin Erich Kästner genau gelesen hätte, dann hätte sie das Stück vielleicht nie geschrieben. Der hat ja mal gesagt, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Und wenn man sich darüber nicht streiten würde, dann hätte es die Diskussion um die weiße Scheiße für 100.000 dann wahrscheinlich auch nicht gegeben.
Ja.
Johannes, Theater hat immer noch mit Publikumsschwund zu kämpfen. Bei den Kinos ist es ähnlich, 20% weniger als vor Corona. Ihr habt eine Auslastung bei deinem Vater im Schlossparktheater um die 60%, würde ich jetzt mal so schätzen. Habe ich irgendwann auch mal gelesen. Ist Netflix und Co., sind die Streamer die größten Feinde des Theaters?
Andere Kunstformen sind niemals Feinde. Das glaube ich nicht. Das Theater wird meiner Meinung nach immer weiter bestehen, weil das Theater ist die Keimzelle des Berufs. Das Theater ist der Ursprung des Schauspiels und Theater hat im Gegensatz zu Film, zu Netflix, zu Fernsehen, zu was auch immer, zu welchem Medium auch immer, meinetwegen sogar Radio, Theater hat immer einen Vorteil. Es ist immer echt. Es ist immer in dem Moment. Es ist natürlicherweise schon in 3D.
Es ist live.
Und es ist schlichtweg live. Ja. Das ist der große Unterschied. Das ist das Besondere. Das ist das besondere Erlebnis daran im Vergleich zu, wenn ich ins Kino gehe und mir einen Film angucke. Das kann hohe Kunst sein. Das will ich nicht schmälern. Aber es bleibt immer Konserve. Und das Theater ist immer live.
Und jeden Tag möglicherweise anders.
Jeden Tag ein bisschen anders. Mhm. Jedes Publikum reagiert anders. Daraufhin muss reagiert werden auf der Bühne. Man muss manchmal eine Pause länger lassen, um den Lacher durchzulassen. An anderen Tagen kommt überhaupt kein Lacher an der Stelle. Wir haben jeden Tag einen anderen Umgang mit dem, was wir tun. Und das ist das Besondere. Und das macht auch den Spaß aus daran, finde ich. Und um nochmal ganz kurz zurückzukommen zum Publikumsschwund. Ich kann den Leuten nur zurufen, das Theater ist etwas Besonderes. Macht etwas dafür, dass es nicht verloren geht, weil Theater und Kultur sind diejenigen, neben der Gastronomie auch, die am allerstärksten unter Corona gelitten haben und am allerstärksten jetzt unter der Inflation leiden. Deswegen möchte ich allen zurufen, die die Möglichkeit haben, ins Theater zu gehen, auch finanziell insbesondere, geht in die Bühnen, besucht die Theater, nicht nur meins, ich meine alle Theater, weil Kultur und Theater sind geistige Nahrung für die Seele und Theater ohne Publikum ist wie Baden ohne Wasser, ohne eventuell die Menschen, die jetzt zuhören, geht's nicht.
Und auch eine Wertevermittlung, glaube ich jedenfalls. Ja, Kultur und Kunst verbindet ja viele und verbindet auch über Landesgrenzen hinaus.
Absolut.
Jetzt habe ich noch ein paar Halbsätze an den Intendanten. Für den Intendanten, die du bitte vervollständigst.
Ja.
Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn.
Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn ich Nachrichten gucke. Also das ist meistens einfach der einzige Grund. Oder ansonsten manchmal, wenn ich alleine esse, dass ich irgendwas nebenbei habe. Aber ansonsten gucke ich sehr selten fern.
Also du bist kein Streamer oder so?
Nee, gar nicht.
Nein. Gehst du in andere Theaterhäuser?
Wenn ich mal Zeit habe, ja, sehr gerne. Momentan schaffe ich es so gut wie gar nicht. Und das bereue ich zutiefst, weil ich eigentlich wissen möchte, was die anderen so machen. Und selber gerne Gutes sehe.
Meine größte Niederlage. Da überlegt er.
Als ich versucht habe, im Sommer bei Sturm Windsurfen, was ich 2 Jahre nicht mehr gemacht habe, auszuprobieren und vor den Augen 5er Freunde einfach nur die ganze Zeit ins Wasser gefallen bin, weil der Wind schlichtweg zu stark war.
In der Bretagne.
Ja, das war, also das fällt mir jetzt spontan ein, weil das ist auch gleichzeitig noch lustig.
Meine Schwäche ist?
Meine Schwäche und meine Stärke sind eigentlich das Gleiche, das ist mein Perfektionismus. Ich bin sehr perfektionistisch in dem, was ich mache. Ich versuche immer das bestmögliche Ergebnis, das bestmögliche rauszuziehen. Oh. Und das kann man sowohl als Stärke als auch als Schwäche auslegen.
Genau. Also ich habe das lange auch so gesehen und bin aber vor ein paar Jahren so zu der Überzeugung gekommen, dass Perfektionismus, und ich würde sagen, ich war eigentlich auch ein Perfektionist, aber dass das in der Regel mich unglücklich macht, weil ich hohe Ansprüche habe. Und in dem Moment, wo ich unglücklich bin und den anderen das mitteile, dass mir das Ergebnis nicht gefällt, ich natürlich andere auch unglücklich mache. Und ich habe mir immer gesagt, Johannes, das ist ja keine OP am offenen Herzen, was wir hier machen, das ist nur Radio. Bei euch doch ähnlich.
Ne? Ja, genau. Aber ich bemühe mich eben, diesen Perfektionismus eben auch so auszuleben, dass ich so lange perfektioniere, bis ich zufrieden bin. Hm. Und das ist mir mit den Theaterproduktionen bisher unberufen, toi, 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 auch ganz gut gelungen.
Jetzt haben wir noch einen fiesen Satz für dich.
Ja, gerne.
Bis du zufrieden bist. Ich kann nur sagen, wer zufrieden ist, der hat aufgehört, gut zu sein.
Ja, das stimmt. Das stimmt, da muss man immer weitergehen. Ich sage tatsächlich in dem Fall auch nur zufrieden an dem Punkt, an dem ich dann bin.
Na klar.
Natürlich ist die nächste Aufgabe und das nächste Ziel das nächsthöhere. Und da freue ich mich jetzt schon drauf.
Das ist eine Spirale ohne Ende.
Ja.
Du bist in Frankreich geboren. Meine Geburtsstadt?
Lannion. Lannion ist ja nur das Krankenhaus, wo ich geboren bin. Also ich bin auch gerne ab und zu in Lannion selber, weil es eine wunderschöne Altstadt gibt und einen sehr tollen Markt am Donnerstag und einen wunderschönen Wanderweg. Aber ansonsten bin ich ja ein paar Kilometer weiter in Trégastel an der Küste. Und was mich da damit verbindet, ist meine Naturverbundenheit, ist diese wunderschöne rosa Granitküste, die dort ist, ist rauszufahren, um zu angeln, mein Essen mir selbst zu beschaffen, es ist Kochen, es ist Windsurfen, es ist Schwimmen. Damit verbindet mich unglaublich viel.
Kommt der Hund mit? Kia.
Selbstverständlich kommt Kia mit.
Kia ist immer dabei.
Kia ist immer dabei.
Außer beim Windsurfen.
Ja, das wäre schlecht. Ich glaube, das funktioniert nicht so ganz.
Johannes Haller. Theaterintendant, Schauspieler in Berlin mit Kunst im April in seinem Haus mit 99 Plätzen. Großes Stück, kleines Theater, aber eine super Mischung. Johannes, danke, dass du da warst. Ich drücke die Daumen.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Smile.